Woran hakt es denn bei mir? Woran liegt das Ganze denn? Also ich bin ja schon ein großer Freund auch von Tagebuch, also Journaling, weil da, auch wenn man es nochmal liest, zum Beispiel am nächsten Tag, fällt einem oft noch deutlich mehr auf. Und schon hier auch bei den Messungen, wenn wir die machen, dass danach die Leute sagen, hey, das, was sie sagen, klingt eigentlich total logisch. Und eigentlich hätte ich da auch vorher drauf kommen können.
Hi und herzlich willkommen im Selfcare Club, dem Mindfulness- und Produktivitäts-Podcast. Ich bin Max Germann, der Gründer der Selfcare-Brand Noom. Ich unterhalte mich mit Menschen, versuche herauszufinden, wie sie ticken, was sie antreibt und wie sie auf sich selbst achtgeben. Lassen wir uns inspirieren und voneinander lernen, damit wir zur besten Version unserer selbst werden können. Let's go! Heute zu Gast ist Dr. Philipp Heiler. Seine Mission ist es, Neurofeedback und Mentaltraining zugänglich zu machen, damit jeder auf ganz natürliche Art und Weise sein volles Potenzial ausschöpfen kann.
Für mich war klar, der Beruf des Arztes ist für mich was erstrebenswert ist, was ich auch sehr gerne weiterhin mache und worauf ich auch nicht verzichten möchte. Aber zugleich hatte ich schon immer diesen Drang oder den Wunsch zu sagen, okay, ich möchte nicht nur irgendwas anbieten, durchführen und sozusagen in dieser Mühle einfach mitlaufen, sondern ich möchte im besten Fall was verändern und auch verbessern. Habe ich mir zumindest vorgenommen. Und ich hoffe oder ich glaube, wir haben da auch ein paar Schritte schon in die richtige Richtung gemacht und werden hoffentlich auch noch mehr in der Zukunft machen. Also sprich, diese Idee, dieses Entrepreneurship-Mindset, das hatte ich, glaube ich, schon immer und auch schon sehr früh. Und aber auch das Wissen, dass ich gar nicht so viel darüber weiß. Als Medizinstudent bekommst du nicht so viel mit über Wirtschaft und Unternehmensgründung und so weiter. Und deswegen habe ich auch hier in München ein Programm, ein Stipendium besucht und auch bekommen. Manage More nennt sich das, von dem Gründungszentrum hier vor Ort, von der TU. Und da habe ich eben was überhaupt über Gründung und Entrepreneurship gelernt. Und dann kam auch noch das richtige Thema um die Ecke, nachdem wir erst ein Projekt gemacht haben, was wir dann aber auch im Guten beerdigt haben. Und dann kam aber das Thema Neurofeedback um die Ecke, was ich super spannend fand. Es geht darum, das Gehirn besser zu verstehen und auch zu trainieren und zu kontrollieren. Da werden wir nachher noch drüber sprechen. Also dann kam noch so ein gutes Thema, was ja auch für die ärztliche Laufbahn gut passen würde. Und dann habe ich mich entschlossen, mit meinem Bruder zusammen, damals auch noch ein Freund von uns als dritter Person, das Unternehmen, das Startup Brainboost zu gründen. Und dann tatsächlich hatten wir eine gute Idee vom Produkt, da kann ich ja schon mal vorweggreifen, beziehungsweise von der Zielgruppe. Wir wollten eigentlich das Neurofeedback erst mit Brainboost für nichtmedizinische Anwendungsfälle ausrollen, so ein bisschen auch als Lifestyle-Produkt, sage ich jetzt mal, oder als Lifestyle-Dienstleistung. Und es hat aber erstmal gar nicht so gut funktioniert. Das ist eine sehr neue Technik und auch das Thema mentale Gesundheit, weißt du selber, ist ja auch noch nicht so weit verbreitet. Das heißt, wir waren da mit einem ganz neuen, bisschen abgefahrenen Produkt auf einem sehr jungen Markt und haben dann gesehen, okay, das müssen wir erst noch ausbauen. Dafür brauchen wir mehr Ressourcen, um da auch wirklich gut reingehen zu können. Es war ja vor 7 Jahren ungefähr, als wir gestartet haben und haben deswegen auch erstmal mit der Praxis, also ich habe auch eine Praxis, die auf Neurofeedback spezialisiert ist für Patienten, für medizinische Indikationen, vor allem sowas wie ADS, ADHS, Depressionen, Schlafstörungen, Stress, also all diese psychischen Beschwerdebilder. Da arbeiten wir mit den Patienten hier bei uns. Dann haben wir erstmal mit der Praxis angefangen und trotzdem aber Brainboost immer weiter Stück für Stück aufgebaut. Und jetzt sind wir so insgesamt in diesem Hybrid aus Praxis und Startup so um die 15 Mitarbeiter mit allem drum und dran und haben eben verschiedene Geschäftsfelder, die wir da auch bearbeiten und wachsen soweit organisch weiter. Wir haben auch keine Investoren, wir sind bisher selbst finanziert. Und jetzt kürzlich ist noch wieder ein neuer dritter Gründer als Gesellschafter dazugestoßen, der Daniel, der eben als Entwickler genau den Background hat, den wir brauchen, um das so weiterzuentwickeln, wie wir uns das vorstellen.
Ah, sehr cool. Das heißt, ihr seid eigentlich damit gestartet, dass ihr das Ganze für einen allgemeinen Nutzen, für jeden User im Prinzip Neurofeedback zugänglich machen wollt und seid dann draufgekommen, der Markt ist vielleicht noch gar nicht so weit. Lasst uns vorher mal den medizinischen Nutzen austesten und habt dann nochmal jetzt, sage ich mal, später den Shift gemacht und das werdet ihr dann wahrscheinlich auch mit dem Entwickler, den ihr jetzt ins Gründerteam geholt habt, noch weiter forcieren. Das heißt, da hat sich die letzten Jahre tatsächlich sehr viel getan in diesem Bereich. Vielleicht könntest du die Leute, die das zum ersten Mal hören, Neurofeedback und denen das vielleicht noch nicht so im Begriff ist, nochmal kurz zusammenfassen, was man darunter überhaupt verstehen kann.
Ja, natürlich, sehr gerne. Also jedes Mal, wenn ich in einem Podcast bin, dann denke ich mir, wenn zumindest am Ende ein paar Leute mehr verstanden haben, was Neurofeedback ist und zumindest denken, ach, klingt eigentlich gar nicht so schlecht Und vielleicht in 3, 4, 5 Jahren hören Sie es dann nochmal von uns und dann erinnern Sie sich dran. Also Neurofeedback würde ich am ehesten so erklären, es ist eine Trainingsmethode für das Gehirn. Also so wie du im Fitnessstudio deine Muskeln trainierst durch bestimmte Übungen, die du machst. Und dadurch wird der Muskel quasi selber nach und nach besser, stärker, hat mehr Ausdauer oder wird schneller, was auch immer man trainieren möchte. Genauso machen wir das hier mit dem Gehirn und bestimmten Fähigkeiten, die sozusagen vom Gehirn ausgehen. Also Konzentration, Entspannung, Regeneration, Kreativität. Vor allem solche, ich sag mal, eher groben Themen. Ich wünsche mir natürlich, und da forschen wir auch dran, dass wir in Zukunft das noch genauer abstimmen können, aber das sind so die groben Überbegriffe. Und die Idee ist, dass wir bei den Leuten, die zu uns kommen, bei den Trainierenden, dass wir bei denen dauerhaft mit einem EEG, also einer Gehirnstrommessung, wo wir in der Praxis eben auch Medizingeräte wie beim Neurologen benutzen, messen wir dauerhaft die Gehirnaktivität. Das EEG hat den Vorteil, dass es nur so eine kleine Kappe ist, die man aufzieht und dann kannst du dem Gehirn live beim Arbeiten zuschauen. Und dann definieren wir mit den Leuten, was sie überhaupt üben wollen. Nehmen wir an, die möchten üben, sich besser zu konzentrieren oder zu fokussieren. Dann würden wir das Gehirn beobachten und schauen, geht es gerade in eine Richtung, die eher fokussierter oder konzentrierter ist, oder geht es eigentlich gerade in die falsche Richtung, zu gestresst oder zu abgelenkt. Und das können wir dann direkt live messen. Und jetzt wollen wir das den Leuten noch rückmelden, ob es gerade in eine gute oder eben in eine ungewünschte Richtung geht. Deswegen auch der Name Neurofeedback. Die bekommen ein Feedback über das, was gerade im Gehirn vor sich geht. Und damit die quasi nicht nur hier so langweilige Linien anschauen müssen, kriegen die normalerweise auf ihrem Bildschirm ein kleines Spiel. Also die sitzen hier dann in so einem Lounge-Chair und haben vor der Nase auf ihrem Bildschirm ein kleines Spiel. Und das sind eben auch zum Beispiel, diese Spiele entwickeln wir eben auch selbst und vertreiben sie auch an andere Neurofeedback-Anbieter. Und das Spiel reagiert dann auf ihre Gehirnaktivität. Beispielsweise, eins unserer ersten Spiele war das mit so einer Figur von so einem meditierenden Mönch, der sitzt so auf dem Boden. Und wenn du mit deinem Gehirn in der richtigen Zielaktivität bist oder zu einem gewissen Grad in dieser Aktivität, diese Schwierigkeit können wir einstellen, dann fängt die Figur an, nach oben zu fliegen und zeigt dir, hey, jetzt machst du es gut, super, dafür kriegst du Punkte. Damit wollen wir dann das Belohnungszentrum des Gehirns ansprechen. Und dann passiert es halt, dass man abgelenkt ist oder angespannt wird und dann fällt die Figur auch wieder runter und zeigt mir, oh, jetzt geht es leider in die falsche Richtung. Liebes Gehirn, bitte wieder das andere versuchen. Und das ist eben genau das, wie so im Fitnessstudio. Du machst eine Übung, du versuchst es, der Muskel kann mitspielen, dann wird er müde, brauchst du eine kurze Pause, wartest, bis er regeneriert ist und dann versuchst du es eben wieder. Und so in der Art läuft das Neurofeedback auch ab. Es ist vor allem für Erwachsene manchmal ein bisschen komisch, weil man gar nicht so genau weiß, wie man es jetzt steuern soll. Deswegen sagen wir, erstmal ruhig bleiben, vielleicht auf was zurückgreifen, was man schon kennt. Atmung, Gedanken beruhigen, Körper beruhigen, Muskeln entspannen und nach wird das Gehirn dann ganz automatisch rausfinden, wie diese Figur dann eher nach oben fliegt und das ist dann der Moment, wo wir es dann auch wieder ein bisschen schwieriger einstellen, sodass wir quasi ein bisschen gemein sind, aber das Gehirn auch einen gewissen Trainingseffekt hat. Mhm. Und grundsätzlich, dann bin ich auch gleich fertig mit meiner Ausführung, grundsätzlich, da es eben ein Trainingsprozess ist, ein Lernprozess ist, ist es so, dass die Leute dann meist für so 50-minütige Termine einmal pro Woche zu uns kommen und wir dann eine bestimmte Zeit lang ein bestimmtes Trainingsziel bearbeiten und dann eventuell umstellen und bei uns hier vor Ort sind die Trainings auch immer 1:1 persönlich betreut und so mit den Leuten auch gemeinsam erarbeiten, wie sie es im Alltag dann reproduzieren können, was sie da erlernen. Also wir wollen sie quasi nicht abhängig von dem Neurofeedback machen, sondern eine Zeit lang diese technische Methode, diese technische Analyse nutzen. Und dann sollen die Leute aber genau das als Selbstwahrnehmung und als eigene Techniken oder Tools oder Routinen in ihrem Alltag wieder reproduzieren können.
Ja, das ist eigentlich genau das, was ich gerade fragen wollte. Im Prinzip, ich denke, es gibt hier sehr viele Use Cases. Es kommt jemand zu euch, der sagt, ich habe Probleme, mich zu konzentrieren. Trifft er immer ab in der Arbeit oder es gibt jemanden, der sagt, er fühlt sich sehr gestresst. Ich wollte eigentlich dich kurz fragen, was ist so der beste Use Case und was kann ich dann auch von diesem Neurofeedback lernen? Beispielsweise, ich sage jetzt, ich bin sehr gestresst. Meditation ist bisher nicht das Richtige für mich gewesen, weil ich es dann auch erst recht nicht schaffe, irgendwie zur Ruhe zu kommen nach der Arbeit. Was könnte ich dann in so einer Session bei dir lernen?
Ja, also drei Haupttrainingsziele und Säulen, wo wir eigentlich sehen, dass egal mit welchem Anliegen jemand zu uns kommt, aber bei denen landen wir am Ende meistens dann wieder, sind eben Fokus, Regeneration, Entspannung und Kreativität. Das sind so die Punkte, wo wir dann merken, da muss ich hin. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ich bin gestresst, dann wärst du vielleicht eher ein Kandidat für Regeneration. Es kann aber auch genauso sein, dass du sagst, durch den Stress verliere ich den Fokus im Alltag, dann müsste ich vielleicht eher lernen, besser zu fokussieren. Also so könnte man erstmal auf einer reinen Verhaltensebene festlegen, in welche Richtung wollen wir überhaupt gehen. Und dann wird es ganz spannend, weil normalerweise machen wir bei den Leuten, die zu uns kommen, erstmal so eine größere Analyse vom Gehirn, also so ein Brain Mapping, sagt man umgangssprachlich, also eine Art Landkarte vom Gehirn erstellen wir. Dafür kriegst du eine größere Kappe auf und wir werten diese Daten dann eben explizit aus und sehen dann, wie tickt dein Gehirn so. Und dann kann es zum Beispiel sein, gerade wenn jemand sagt, ich fühle mich gestresst und unruhig, dann kann es sein, dass wir entweder sehen, so wie man sich vielleicht denkt, ah, das Gehirn ist ja total überdreht, überaktiviert. Das müssen wir beruhigen, kann sein. Kann aber auch genauso gut umgekehrt sein, dass bestimmte Bereiche des Gehirns unteraktiviert sind, die eigentlich dafür da wären, die ganzen negativen Gedanken und Grübeleien auszusortieren. Also quasi der Türsteher deines Gehirns, der ist ein bisschen zu entspannt und deswegen fühlst du dich unruhig und gestresst. In dem Fall müssten wir dann also eher eine Art Fokussierung trainieren und das Gehirn sogar stellenweise aktivieren, dafür, dass du dich weniger gestresst fühlst. Und das ist für manche Leute vielleicht gar nicht so klar oder da kommst du vielleicht selber gar nicht drauf, wenn man es nicht mal gemessen hat. Das wäre also so ein erstes Learning, diese Analyse und einfach mal zu gucken, in welche Richtung muss ich denn grob überhaupt mal gehen. Und so versuchen wir dann den Leuten auch direkt mitzugeben, hier und da oder mit diesen Übungen könntest du beispielsweise ansetzen. Da auch, wenn ich schon mal darf, eine kleine Eigenwerbung. Wir haben zu dem Thema auch ein Buch gemacht, ein Trainingsbuch, wo eben nach diesen verschiedenen EEG-Aktivitäten, die sind immer so neurowissenschaftlich beleuchtet und verschiedene Themen wie Schlaf, Kreativität, Regeneration sind dann da jeweils erklärt, wie und warum die da damit zusammenhängen. Und dann sind eben auch so ein paar beispielhafte Übungen, vieles aus dem Bereich der Achtsamkeit, der Meditation oder sowas in der Richtung. Also haben wir das Rad jetzt auch nicht absolut neu erfunden, aber ich glaube, diese Verbindung zum Neurowissenschaftlichen, die ist so ein bisschen das Spannende. Das heißt so, dein erstes Takeaway, und das haben wir schon auch, dass Leute kommen, einfach nur mal für so eine Analyse, so ein Brainmapping, vielleicht eine erste Session, um ein Thema auch ganz gezielt auszuprobieren, weil sie vielleicht schon Mentaltrainingsroutinen haben. Und dann versuchen wir sie eben zu sagen, ja, das ist eine gute Richtung für dich. Versuch einfach noch ein bisschen dran zu bleiben. Oder wir sagen, nee, ist eigentlich die falsche Richtung. Versuch lieber, das und das mal auszuprobieren. Und das können sie dann auch selbstständig auch ohne Neurofeedback umsetzen. Mhm. Schöner ist natürlich, wenn sie sagen, sie kommen regelmäßig, weil dann können wir natürlich ganz kontrolliert genau in diese Richtung arbeiten.
Aber ich meine, gerade bei der Fülle an Podcasts, an Büchern, an Inhalten, die es im Allgemeinen gibt, wo man oft gar nicht weiß, wo man beginnen soll und was das Richtige für einen ist, ihr könnt da eigentlich so Neurofeedback ein toller Start sein, um sich selbst besser kennenzulernen und auch zu verstehen eigentlich, woran kann ich anknüpfen, auch wenn ich jetzt nicht diese ganzen Sessions buche oder die Ewigkeiten da dranbleibe. Aber wenn ich mal so eine Map habe, kann ich im Prinzip dann auch ein bisschen besser verstehen, was mir gut tut und was das Richtige für mich sein könnte.
Absolut. Und du kannst es ja auch einfach zum Beispiel sagen, einmal im halben Jahr oder einmal im Jahr mache ich das nochmal und hast auch so ein bisschen eine Verlaufskontrolle, genauso wie man vielleicht sagt, ich track ab und zu meine sportliche Leistungsfähigkeit oder gehe zum Check-up zum Arzt. Also das wäre auf jeden Fall auch was, wo ich sage, da würde ich mir wünschen, dass das vielleicht für mehr und mehr Leute zur Routine wird und wir zugleich versuchen natürlich auch, dass wir das ein bisschen optimierter, automatisierter anbieten, weil dann können wir es natürlich auch langfristig, ich sag mal, besser zugänglich und auch günstiger anbieten, als wenn du es jetzt natürlich in der ärztlichen Praxis als Einzelleistung in Anspruch nimmst. Ich denke, wir orientieren uns da jetzt auch an dem, was so halt typisch für ärztliche Leistungen ist, aber ist natürlich was anderes, als wenn du ein reines Consumer-Produkt hast, muss man ganz klar sagen. Aber es ist natürlich auch eine sehr spezielle Dienstleistung und da will man ja vielleicht auch, dass es ordentlich durchgeführt wird. Mhm. Aber ja, wie du sagst, ich freue mich auch, wenn wir mit allein so einer Messung und ein paar Hinweisen ja schon den Leuten eine gute Richtung vorgeben und dann können sie auch alleine weiterarbeiten. Auf jeden Fall eine gute Möglichkeit.
Klingt sehr cool. Und wenn jetzt, ich glaube, du sitzt in München, wenn jetzt andere Leute zuhören, die jetzt vielleicht nicht die Möglichkeit haben, zu dir zu kommen, gibt es irgendwelche anderen Möglichkeiten oder Gadgets, wie man, sag ich mal, erstes Neurofeedback einsammeln könnte oder um zu lernen, wo man überhaupt startet, um eben herauszufinden, was für ein Typ Mensch man ist?
Ja, also ist ein bisschen eine schwierige Frage, auch gerade wenn du Gadgets erwähnst. Es gibt Wearables, die sagen oder die, das sind quasi Neurofeedback nachempfundene Wearables, findet man auf Amazon oder anderen Seiten. Und auch, ich hatte zuletzt das Gefühl, auch auf Social Media ist gerade so ein Schwall an verschiedensten Produkten, immer sehr ähnlich gemacht, so Preisklasse 200 bis 300 Euro und halt so, dass man es irgendwie einfach selber bedienen kann und geht auch genau auf diese Punkte, Fokus, Schlaf, was weiß ich. Ich will gar nicht sagen, die sind unbedingt schlecht, aber das ist jetzt natürlich nicht vergleichbar mit dem Neurofeedback, das wir hier bei uns machen. Das heißt, diese Gadgets, für manche Leute sagen aber trotzdem, ja, das ist jetzt eher eine kleine Achtsamkeitsübung, die halt so ein paar Daten auch noch misst, finde ich ganz gut oder ganz praktisch. Also das ist eine Möglichkeit. Aber natürlich kann man auch einfach mal versuchen, genauer zu analysieren, woran hakt es denn bei mir, woran liegt das Ganze denn? Also ich bin ja schon ein großer Freund auch von Tagebuch, also Journaling, weil dann, auch wenn man es nochmal liest, zum Beispiel am nächsten Tag, fällt einem oft noch deutlich mehr auf. Und schon hier auch bei den Messungen, wenn wir die machen, dass danach die Leute sagen, hey, das, was sie sagen, klingt eigentlich total logisch und eigentlich hätte ich da auch vorher drauf kommen können. Also vielleicht kommt man auch einfach durch ein achtsames Beobachten von sich selbst und dem Ganzen auch drauf. Und als Drittes möchte ich da auch nochmal sagen, wir haben das Neurofeedback nicht erfunden. Es gibt viele gute Anbieter auch. Viele sind vielleicht ein bisschen im Verborgenen. Es wird häufig eben von Ergopraxen oder sowas angeboten, die jetzt sich vielleicht nicht so sehr für SEO oder Online-Werbung interessieren. Da gibt es viele, viele gute Anbieter auch. Also man kann ja auch einfach mal googeln oder mal schauen, wo gibt es vielleicht jemand in meiner Nähe, der auch Neurofeedback oder sowas anbietet. Also ich möchte da nicht sagen, dass wir da die Einzigen sind oder die es als Einziges richtig machen. Man muss vielleicht schon ein bisschen hinschauen. Es ist so, dass das Neurofeedback aktuell noch nicht reguliert ist. Also es gibt keine standardisierte Ausbildung, man kann es an sich einfach so anbieten und auch die Kurse, die Leute wahrnehmen können, die sind unterschiedlich. Zum Beispiel bei uns bieten wir Weiterbildung oder Kurse nur in Einzelschulungen an, damit wir uns auch wirklich für jeden Einzelnen die Zeit nehmen können und dafür sorgen, dass der dann auch anwendungssicher mit dem Neurofeedback ist. Aber wie gesagt, da gibt es viele gute Leute draußen und vielleicht auch da noch ein Tipp oder so eine Mindset-Frage, weil was ich auch beim Neurofeedback den Leuten immer mitgebe und wo ich auch sage, unsere Philosophie ist, wenn wir bei 95% der Leute einen Schritt voran machen, dann ist mir das lieber, als wenn wir bei 3% der Leute irgendeine Wunderheilung auslösen. Also natürlich hast du mal ein Kind mit Autismus-Spektrum, das dann nach ein paar Neurofeedback-Sitzungen irgendwie doch eine Sprachentwicklung hinlegt, die super ist. Vielleicht lag es auch gar nicht am Neurofeedback, vielleicht schon. Aber das ist natürlich ein super Fall, ein super Case, den will man natürlich am liebsten jedem erzählen. Aber ich sage den Leuten auch lieber, bevor ich ihnen quasi unsere 3% Top-Cases erzähle, sage ich ihnen lieber, die meisten Leute, denen wir auch nach der ersten Messung Neurofeedback empfehlen, die sind dann auch zufrieden nach einer gewissen Anzahl Sitzungen, nach 15, 20, 25 Sitzungen. Sagen die, hey, sie haben mir nicht zu viel versprochen, aber ich bin mit dem zufrieden, was wir gemacht haben. Und das vielleicht kann man auch übertragen, generell auf Mentaltraining, dass wir sagen, nicht nach der einen Super- oder Wunderübung oder Lösung suchen und alles, was nicht nach dreimal funktioniert, wegschmeißen, sondern dem Ganzen eine Chance geben und einfach achtsam beobachten, wo habe ich denn vielleicht durch diese Übung oder durch diese Routine einen Schritt voran gemacht? Und wenn ich davon 3, 4, 5 finde, dann habe ich am Ende ja doch ganz schön was verändert.
Ja, also ich glaube, das ist ja, eigentlich ist es ja der erste Start. Es gibt einen gewissen Mindset-Shift. Ich weiß, was mir gut tut, woran ich arbeiten kann und was mich vielleicht auch beruhigt. Das glaube ich nicht, dass jemand glaubt, dass nach der ersten Stunde hier eine Wunderübung passiert ist und dass ich dann ein anderer Mensch bin. Aber ich fand es sehr spannend, was du gesagt hast, dass du über das Neurofeedback beispielsweise schon oft gehört hast, dass Klienten von dir und Klientinnen dieses Mindset hatten, okay, ich habe mehr Achtsamkeit erreicht oder mir wurde eigentlich etwas bewusst, das mir vorher noch nicht bewusst war. Gibt es da vielleicht noch andere Dinge, die du hier schon lernen konntest, die vielen gut tun? Du hast jetzt mal Journaling verwendet als erstes Beispiel. Gibt es da noch andere Dinge, die mich unterstützen können dabei?
Ja, also einmal das Thema und wir hatten ja im Vorgespräch schon drüber gesprochen, auch so ein bisschen Männer und Frauen, gibt es da Unterschiede und so weiter. Also ein Thema ist schon auch, dass viele Leute herkommen mit dem Anspruch, ich will was erreichen, also muss ich auf jeden Fall mehr machen, mehr Gas, mehr Anstrengung, mehr Konzentration, mehr Fokus. Und die merken häufig, dass es in die richtige Richtung gehen kann, wenn ich weniger mache, wenn ich merke, Moment, Gas rauszunehmen, Stress rauszunehmen, weniger Druck mir selber zu machen. Das ist ja eigentlich das, was mich voranbringt. Und das ist schon auch beim Neurofeedback. Und da sehen wir schon manchmal, dass wir Männer da vielleicht so ein bisschen mehr anfällig dafür sind, dass man denkt, oh, jetzt wollen wir Fokus trainieren, also muss ich mich jetzt volle Pulle anstrengen. Und dann sitzen die Leute hier wie so eine Comicfigur und starren dieses Spiel an und versuchen sich zu konzentrieren, ja. Gerade, dass der Kopf nicht noch anfängt zu rauchen. Und dann, wir reden nicht auf die eine, aber wir geben immer wieder diese Hinweise. Aber wir wissen auch bei manchen speziellen Kandidaten, da dauert es einfach. Und nach der dritten Sitzung gibt er auf und plötzlich klappt es. Und du merkst, und dann schaut er dich an, ah, oh, jetzt habe ich es kapiert. Jetzt verstehe ich, was sie mir 3 Stunden lang erzählt haben. Und das sind dann so die spannenden Erlebnisse. Also einfach mal auch zu gucken, muss ich vielleicht gar nicht mehr machen, sondern wo kann ich vielleicht auch weniger machen oder was weglassen? Ich finde, das lässt sich auch ganz gut generell auf den Lifestyle übertragen. Man fügt gerne irgendwas hinzu, ob das jetzt ist, mehr Supplements, mehr dies, mehr das, mehr Apps, mehr Tracker und überlegt vielleicht nicht, wo könnte ich mal was weglassen. Also das wäre so ein Punkt. Und sag mal, meine zwei, ich sag mal, most underrated Geheimtipps, die ich den Leuten mitgebe, weil die meisten, auch da sind die Männer vielleicht eher ein bisschen anfällig dafür, finden, es klingt zu schwach und es hängt ein bisschen zusammen, sind Dankbarkeit und Akzeptanz. Also mein Geheimtipp ist wirklich ein Dankbarkeitstagebuch oder eine Dankbarkeitsübung, Minute, wo ich überlege, wofür bin ich denn eigentlich dankbar? Und was kann ich dadurch vielleicht auch leichter annehmen und akzeptieren? Und das ist so was, wo sich viele Leute vielleicht denken, ey, ja, Dankbarkeit, was soll ich da groß reinschreiben? Hallo, ich bin dankbar, dass ich heute dies und das. Und finde es vielleicht erstmal albern oder komisch. Aber ich habe schon das Gefühl, dass du, je mehr du dich da reinarbeitest in dieses für manche Leute vielleicht spirituelle oder esoterische Thema, für mich ist es einfach ein ganz simpler Vorgang im Gehirn, der mir einfach sagt, wenn ich dafür dankbar bin, dann kann ich mir das schon mal gut abhaken und als eine Ressource und auch eine Basis, auf die ich zurückfallen kann, kann ich mir das einfach in meinen Ressourcenschrank im Gehirn legen und es gibt mir einfach Sicherheit und sorgt dafür, dass bestimmte Gehirnbereiche sich nicht mehr damit beschäftigen müssen, sondern sich auf das konzentrieren, was eigentlich relevant ist. Also sich mit solchen Themen auch mal wirklich zu beschäftigen, es auszuprobieren und auch zu gucken, wann muss ich vielleicht irgendwie eine Situation auch mal annehmen und akzeptieren und kann dann aus dieser Position heraus vielleicht einen neuen Weg oder einen anderen Weg finden. Und wie du schon merkst, es klingt natürlich alles sehr weich, ein bisschen vielleicht, ja, spiritueller, esoterischer, aber es ist ganz platte Neurowissenschaft eigentlich. Ja. Und deswegen kann ich da Leute nur ermutigen oder das merke ich dann auch, wenn da Leute mal das hier alles gemessen bekommen haben und dann sehen, hey, das funktioniert ja wirklich. Okay, jetzt baue ich mir das auch mal in den Alltag ein.
Aber ich finde ich gerade das Klasse an deiner Idee, weil viele haben sicherlich das Gefühl, so Dankbarkeitsbücher oder das alles, das ist so eine esoterische Schiene. Aber wenn sie das dann mit so einem wissenschaftlichen Fokus verknüpfen können, dann verliert es auch ein bisschen an dieser, sage ich mal, spirituellen Schiene. Und dann kann man auch für sich lernen, welchen Mehrwert es dann tatsächlich hat, weil man es ja auch messen kann, weil man es mit Daten dann auch gewissermaßen zeigen kann, dass es mir gut tut oder was mir gut tut. Deswegen finde ich das eigentlich so einen spannenden Zugang. Und wie du gesagt hast, ist es halt auch oft einfach so, dass man sich gewisse Dinge ins Bewusstsein rufen muss. Schlecht ist natürlich, wenn das wieder einfach nur etwas ist auf der To-Do-Liste und das einen nur stresst, wenn man wieder etwas Neues ausprobiert. Das fand ich ein super Punkt, das mit dem Reduzieren. Aber manchmal muss man auch einfach wissen, was einem gut tut. Ich habe zum Beispiel als Jugendlicher, habe ich mir vom Schlafengehen sehr oft einfach Dinge aufgeschrieben, die mich beschäftigt haben und konnte damit für mich den Tag abschließen und bin eigentlich erst Jahre später wieder draufgekommen, als ich dann mit diesem Dankbarkeitsjournaling angefangen habe, dass ich das ja früher auch schon immer gemacht hat, ohne jemals davon gehört zu haben und wusste, dass es überhaupt sowas gibt oder sowas sein kann.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil ich finde ja auch, das ist ein schmaler Grat dazwischen, dass man sagt, jetzt kriegen all diese Sachen so einen neuen, hippen Begriff oder Bezeichnung oder werden überhyped und dann kann sich natürlich ein Widerstand aufbauen, wenn man denkt, jetzt redet jeder von Mindfulness und es ist nur so ein Buzzword, wo keiner mehr weiß, was es bedeuten soll. Deswegen Da versuchen wir eben auch genau diesen schmalen Grat zu finden und zu sagen, man kann das auch einfach benennen. Ja, die meisten Leute hier in unseren Kulturkreisen sind halt vielleicht nicht so, nicht mehr so religiös und auch nicht so spirituell oder esoterisch sozialisiert. Und ich finde es immer gut, wenn man das auch ganz klar adressieren muss. Und keiner hier, also auch bei uns ist das alles schon sehr nüchtern und neutral. Und trotzdem sehen wir das, was wir machen, als ganzheitlich an und wollen den Leuten einfach was mitgeben. Aber ich finde es auch gut, wenn zum Beispiel auch im Unternehmenskontext, wir bieten auch Gesundheitstage und Workshops für Unternehmen an, also vom wirklich am Gesundheitstag einfach mal die Mitarbeiter mit mentaler Gesundheit beschäftigen, bis hin zu eben Führungskräftetrainings zum Thema mentale Fitness oder mentale Performance. Wenn da einfach auch die Leute von HR oder von Training sagen, hey, wir sind eben ein, Ingenieursbetrieb, wir sind Automobilhersteller, was auch immer. Bei uns ist halt Zahlen, Daten, Fakten. So, wenn wir die Leute damit abholen können und ihnen dann aber eine Message mitgeben, die sie auf diesem Weg verstehen und nicht das Gefühl haben, das will mir jetzt jemand mit so einer spirituellen Botschaft reindrücken, dann erreichen wir die auch und haben am Ende das gleiche Ergebnis. Also ich finde, da versuchen wir auch zwar zu sagen, wir wollen nicht rein so eine Technikgeilheit ausstrahlen und sagen, nur wenn es messbar ist, dann tritt es auf, weil wir auch genau wissen, was wir alles noch nicht messen können. Also da haben wir auch noch viel zu tun. Aber wenn man dann eine geschickte Mischung findet, dann kommt es, glaube ich, gerade so in unseren Bereichen und eben auch im professionellen Kontext eben sehr gut an.
Mhm. Wir haben jetzt schon über mehrere Dinge gesprochen, was mich jetzt noch interessieren würde. Du hast ganz am Anfang erwähnt, dass das Neurofeedback meistens mit einem Spiel verknüpft ist. Welche, und wir haben eben vom Dankbarkeitsjournaling gesprochen, und jetzt, wenn ich daran auch an Gaming rede, welche Dinge gibt es, die, sage ich mal, jedermann oder jeder Frau zugänglich sind, die man tagtäglich tun könnte, um auch so ein bisschen Gehirnjogging zu betreiben, die du empfehlen könntest, was ihr jetzt schon in der Praxis gesehen habt, da sehr gut funktioniert?
Ja, also nur damit es nicht falsch rüberkam, also die Spiele, die wir beim Neurofeedback nutzen, sind ja speziell fürs Neurofeedback entwickelte Spiele, das nur nochmal am Rande erwähnt. Und das Thema Gaming ist ganz spannend, weil da habe ich letztens auch ein Paper drüber gelesen. Keine Angst, das wird jetzt nicht zu wissenschaftlich, aber ich fand die Erkenntnis sehr spannend. Und seit ich das gelesen habe, erkläre ich das auch immer mehr Leuten, weil ich selber sehr interessant fand. Und zwar ging es darum, gibt es einen Unterschied zwischen Konzentration und zum Beispiel Konzentration bei Spielen, Gaming oder Filmen. Und die haben das dann eher als Immersion bezeichnet. Also wir haben hier ja, wie gesagt, auch einige Kinder mit ADS und ADHS. Und da ist natürlich immer die große Ding, wenn die Mutter dann oder die Eltern sagen, ja, beim Zocken kann der 8 Stunden lang sich konzentrieren, aber in der Schule geht es keine 5 Minuten, so in der Art. Und was sie im Paper beleuchtet haben, es war jetzt nicht eine riesige Gruppe an Menschen, aber es klang schon plausibel. Die haben gesagt, es ist ein Unterschied, ob ich so eine sequentielle Konzentration habe, also wirklich sowas wie beim Lesen oder bei Mathe oder weiß ich nicht was. Etwas, was absolut unemotional ist und wo ich quasi einen Denkschritt nach dem anderen durchführen muss und dadurch quasi diese Informationen nach und nach verarbeiten muss. Das wäre eine Konzentration, die wirklich sequenziell ist. Wenn ich jetzt sowas wie ein Spiel spiele oder einen Film schaue oder auch jetzt die neueren Dokumentationen, zum Beispiel auf den Streamingportalen, die werden ja immer, ja, wie soll ich sagen, fancier, immer aufgeregter, immer besser produziert, die Experten sind immer lebendiger, wie sie das Thema erzählen, dann löst es eine andere Gehirnaktivität und andere Gehirnbereiche aus, die eher dafür da sind, diese immersiven, emotionsbeladenen Themen zu verarbeiten, was grundsätzlich auch weniger Energie vom Gehirn braucht, weil es über mehr unbewusste Bereiche läuft. So, wo ich damit das hin will mit den Ausführungen ist, es ist schon wirklich ein Unterschied, ob ich mir denke, oh, ich schaue mir jetzt eine Dokumentation an oder ich zocke jetzt was, da muss ich mich ja auch konzentrieren. Ja, aber du hast da eher eine immersive Konzentration. Das heißt, du trainierst damit nicht unbedingt diese sequentielle Konzentration, wo du wirklich versuchst, langsam, nüchtern Informationen aufzunehmen und sie zu verarbeiten. Das heißt, das kann ich jedem mal empfehlen, selber zu reflektieren, wie oft bin ich eigentlich in der immersiven Konzentration. Das kann genauso sein, ich mache zwar auf dem Handy irgendein Logik- oder Braintrainer-Spiel, aber ich höre nebenbei Musik und dies und das. Also eigentlich bin ich doch nur abgelenkt und rotiere überall hin und her. Und die App ist auch so gestaltet, dass sie halt irgendwie Spaß macht und so. Und deswegen komme ich doch in eine immersive Konzentration, anstatt wirklich eine sequentielle Konzentration, zum Beispiel einfach mal in Ruhe, ohne Musik, ohne irgendwas, ein Buch lesen, sich mit einem Thema beschäftigen, was versuchen, neu zu lernen, was zu verstehen. Also das sind alles Themen, wo ich sage, habe ich das Gefühl, dass unsere Gesellschaft und auch die Produkte, die uns als Gehirntrainingsprodukte angeboten werden, immer mehr in die Richtung von, es muss Entertainment und Fun im Vordergrund stehen und dadurch trainiere ich nicht die eigentliche Konzentration, die ich trainieren möchte.
Mhm. Sehr spannend, habe ich noch vorher noch nie gehört. Ich wusste auch überhaupt nicht, dass es unterschiedliche Arten von Konzentration gibt, aber jetzt, wo du es beschreibst, ist es wirklich, das heißt, das eine folgt ja mehr schon Automatismen eigentlich, wenn man so ein Spiel, sag ich mal, das sehr Entertainment-lastig ist, kommt man ja oft zu einem Flow rein und man klickt dann nur noch, wenn man es irgendwie schon verstanden hat, dann ist alles so ein bisschen automatisch, aber ich muss mich dann ja eigentlich gar nicht mehr richtig konzentrieren. Also jetzt, wo du mir das so erklärt hast, habe ich mich auch sehr oft dabei ertappt, eigentlich gar nicht konzentriert zu sein, weil man so viele Dinge oft gleichzeitig macht.
Und genau, also Entschuldigung.
Ja, und wahrscheinlich ist das auch einer der Gründe, warum man dann oft entweder sich nicht konzentrieren kann oder auch im anderen Spektrum oft nicht zur Ruhe kommt. Welche Auswirkungen hast du gesehen, hat oft Stress auf unser Gehirn? Weil bei Stress gibt es ja auch sehr viele unterschiedliche Arten. Welche Auswirkungen hast du da gesehen und vielleicht schon gelernt, was einem gut tun kann? Ist es die gleiche Form von Entspannung, wirklich sich nur auf eine Sache zu konzentrieren, um runterzukommen?
Ja, also vielleicht kurz auch nochmal zu deinem Nachsatz von vorher oder zum Thema vorher. Ja, dann kann man sich vielleicht gar nicht mehr richtig konzentrieren. Also ich sag mal so, da einfach nur ein bisschen Food for Thought sozusagen, da habe ich jetzt auch gar nicht eine finale Meinung dafür und müsste man auch genau untersuchen. Aber ich verstehe natürlich schon, dass so der Trend auch ist, dass man sagt, in der Schule das Lernen muss digitaler werden. Wir lernen jetzt nur noch im Metaversum, wenn man dem Werbespot, der gerade bei uns jetzt zumindest läuft, glauben kann, dann findet alles nur noch digital und in VR und intuitiv statt. Das stimmt und das verstehe ich auch, dass das helfen kann, Lerninhalte zu vermitteln. Wir müssen uns nur klar sein, wenn wir immer alles auf diese Art und Weise lernen, dann verlernen wir irgendwann nüchterne, trockene Informationen aufzunehmen und zu verarbeiten. Und das ist halt schon auch ein gesellschaftliches Thema. Wollen wir immer mehr in diese Richtung steuern, dass wir vielleicht irgendwann, wenn eine Information nicht super entertaining dargestellt ist, dass es uns dann extrem schwerfällt, uns damit auseinanderzusetzen. Das ist einfach eine Frage, wo man sagt, naja, ich schränke mich halt in den Möglichkeiten ein. Deswegen ist vielleicht so ein bisschen eine, wie man so schön sagt, unpopular Opinion. Aber ich finde, es kann schon auch noch Sinn machen, sich manchmal mit drögen, langweiligen Sachen auseinanderzusetzen und zu versuchen, sich da trotzdem eine Motivation aufrechterhalten zu können und so weiter. Das nur nochmal so als Nachtrag zum Thema vorher. Stress und das ganze Thema, ja, also da muss man sich natürlich auch klar machen, Stress wirkt sich auch auf den ganzen Körper aus. Das heißt, wenn Leute länger Stress haben, dann wird es sich auch auf die Muskeln, auf das Hormonsystem, auf den Blutdruck, auf alles auswirken und dann wieder ans Gehirn zurückgespiegelt wie so ein Ping-Pong-Effekt, weil das Gehirn natürlich dann auch von den Muskeln dauernd die Information bekommt, hey, ich bin angespannt. Also das kann sich sehr schnell hochschaukeln. Und ja, ich würde auch sagen, das, was den meisten Leuten Stress macht, ist ja die Überforderung durch zu viele verschiedene Dinge. Also auch da würde ich sagen, erstmal gucken, wo kann ich Komplexität rausnehmen? Wo kann ich, wie vorher schon gesagt, weniger machen und jetzt nicht noch mehr hinzufügen, um mit dem Stress klarzukommen? Auch solche, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, Ausreden. Ich weiß, das kann man nicht so pauschalisieren wie, ich kann es eh nicht ändern, ich kann eh nichts machen und so weiter. Dadurch bringe ich mich natürlich in eine unkreative Ecke. Und da sind wir auch wieder beim Thema Akzeptanz. Wenn ich sage, na gut, okay, an diesem einen Ding kann ich jetzt wirklich nichts ändern. Aber vielleicht kann ich dafür hier oder da was anders machen und verändern. Und immer, wenn es um Veränderung geht, wir sind ja ein faules Wesen und sparen Energie, wo es geht eigentlich als Mensch und auch unser Gehirn macht es so. Immer, wenn ich was verändern will, hilft es mir, wenn ich mir eine Routine mache und die Hürden dafür möglichst gering. Und das kann jeder für sich selber versuchen, wo es auch umsetzbar. Ja, dass nicht jeder irgendein Milliardär, Gründer ist, der sich halt ein Fitnessstudio in seine eigene Villa bauen kann, verstehe ich. Aber wo kann ich mir eine Routine schaffen, dass ich sage, damit muss ich gar nicht erst drüber nachdenken. Es oder ganz platt, wenn ich sage, ich möchte was einkaufen, ich möchte was nicht mehr einkaufen, ich möchte abnehmen, dann darf ich ja halt keine Süßigkeiten kaufen, weil dann ist das einfach eine gesetzte Regel und dann ist das die Routine und dann brauche ich daran auch gar nichts mehr ändern, ne? Also da würde ich sagen, schauen, wo kann ich Komplexität rausnehmen, wo kann ich Routinen erschaffen und wirklich das Ganze drauf ausrichten. Einfaches Beispiel, ich will mehr Wasser trinken, okay, ich hole mir halt eine Wasserflasche, die fülle ich mir morgens und abends muss sie leer sein. Das ist trivial, aber die meisten machen es halt nicht oder machen es 2 Tage und dann verlegen sie es wieder. Also wenn man eine Routine 66 Tage lang ausführt, dann ist sie so eingebrannt, dass man sie gar nicht mehr wegdenken will. Das kann ich jedem dann nur empfehlen, zumindest mal damit ein bisschen länger als 3 Tage zu beginnen.
Ja, das sind super Punkte und ich glaube, was man auch noch da hinzufügen kann, ist, dass wir einfach wieder ein bisschen mehr lernen müssen, auch mit Langeweile richtig umzugehen, um dann auch zur Ruhe zu kommen, um eben diese Komplexität rauszunehmen, aber auch einfach um weniger zu machen. Und ich finde, das ist eigentlich jetzt der perfekte Schlusssatz für unsere Aufnahme heute. Wenn du zu dem Gespräch noch irgendwas hinzufügen möchtest, würde ich mich sehr freuen, aber ich fand, es war sehr spannend und
auch. Ich kann nur ein letztes Mal nochmal dieses Mantra wiederholen, was wir hier auch den Leuten versuchen mitzugeben. Einfach mal ausprobieren, 1-2 Übungen parallel, eine Woche lang mal ausprobieren. Genauso ist es eben zum Beispiel auch in unserem Buch aufbereitet. Das sind genau immer Übungsseiten für eine Woche drin. Und nicht alles ist für jeden das Richtige. Und nur weil alle über Meditation reden, heißt das nicht, dass für mich Meditation das Richtige ist. Also da auch gerne ein bisschen durchprobieren. nicht erwarten, dass es sofort nach ein, zwei, drei Mal ein Rieseneffekt ist, sondern dem Ganzen ein bisschen Zeit geben. Und dann, wenn ich was gefunden habe, wo ich das Gefühl habe, wie du ja auch mehrfach gesagt hast, das tut mir gut, schauen, wie kann ich es in eine Routine einbauen, sodass es für mich zum Leben dazugehört, so wie morgens und abends die Zähne putzen. Das wird uns seit Kindheit eingetrichtert und jeder hat seine Zahnbürste neben dem Waschbecken stehen und weiß einfach, bevor ich mich ins Bett lege, muss ich nochmal einen kurzen Stopp im Bad machen und mit 2 Minuten die Zähne putzen. Und das ist genauso ein super Beispiel für eine Routine, wo wir was dafür tun, dass uns nicht die Zähne ausfallen. Wenn wir jetzt auch nur genau diese 2x3 Minuten oder 2x2 Minuten nehmen, um was für unser Gehirn zu tun, dann haben wir schon einen großen Schritt gemacht und dann darf man auch ein bisschen stolz auf sich sein, wenn man das gut eingebaut hat in seinen Alltag.
Das war der Selfcare Club, der Mindfulness- und Produktivitäts-Podcast mit Max Germann. Für weitere Folgen abonniert unseren Podcast und schaut auf unserer Website numin.co vorbei. Bis zum nächsten Mal.